Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Teams Podcast. Heute mit dem lieben Kai-Uwe Rupp, mit dem ich hier im wunderschönen Paradise Hotel in der Nähe von Klingenberg ein schönes zweitägiges Training mache. Und wir machen heute mal eine Aufnahme irgendwie direkt vom Handy, diesmal ohne Online-Tools. Mal gucken, wie es wird. Und Kai, ich würde dich einfach bitten, dass du dich ganz kurz mal für meine Hörer vorstellst.
Ja, hallo, ich bin Kai-Uwe Rupp. Wie der Marc schon sagte, machen wir gerade zusammen agiles Training. Arbeite seit einigen Jahren überwiegend als agiler Coach und Scrum Master mit Teams in größeren Unternehmen, Automotive und Energiebranche. Ja, und das ist so der Background von dem, was ich aktuell mache. Ursprünglich war ich mal Informatiker und habe Produktentwicklung im Telekom-Bereich gemacht. Und aus dem bin ich aber rausgewachsen in die jetzige Rolle. Und das ist so mein Background.
Okay, super. Gut, du weißt ja, Kai, wir sprechen ja hier über leidenschaftliche Teams. Mhm. Und hast du gesagt, du hast auch seine diversen Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten vor allem natürlich auch. Mhm. Wie würdest du so ein leidenschaftliches Team definieren? Was macht so ein leidenschaftliches Team aus?
Ich denke, sehr wichtig bei leidenschaftlichen Teams ist, dass die Leute morgens schon mit Lust zur Arbeit kommen, Bock haben, mit den Kollegen zusammen die nächsten Probleme anzugehen, Ergebnisse zu produzieren und man einfach diesen Flow, diese Vibe spürt, dass die Leute gerne zusammenkommen und Dinge erreichen wollen, von denen vielleicht andere denken, das geht doch gar nicht in der Zeit und in dem Kontext. Das spürt man einfach ein Stück weit. So würde ich das sagen, mal ohne jetzt konkret auf irgendwelche Parameter oder Kriterien einzugehen, würde ich das so definieren. Man spürt es, wie die Leute miteinander umgehen, wie sie Lust haben, das Unmögliche möglich zu machen. Das sind für mich begeisterte, passionate Teams.
Okay. Hast du selbst schon mal in einem leidenschaftlichen Team gearbeitet?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich nach meinen ersten 6 Berufsjahren bei Alcatel, bis heute eine sehr gute, begeisternde Atmosphäre auch war, hatte ich das Glück, in einem Startup loszulegen. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, weil es war so klischeehaft. Die ersten Tage haben wir damit zugebracht, zu fünft in einer Garage, die Garage zu einem Büro umzubauen.
Ja, und okay.
Tatsächlich Tag 1 steht da noch Rasenmäher und Gartengeräte und alles Mögliche. Und ja, so fing das damals an und hat dann die nächsten 5,5 Jahre diese Freiheit, die Dinge zu tun, die notwendig sind. Und deswegen bis heute noch ein Erlebnis, von dem ich zehre und ziehe, wenn ich auch mit anderen Teams spreche, darüber, was möglich ist und wie man ja auch mit Spaß, mit Begeisterung, mit Freude in seinem normalen Job unterwegs sein kann.
Mhm. Und das vorhin gerade beim Essen, wo wir gerade waren, so ein bisschen erzählt, du stellst immer so eine schöne Frage deinen Coaches, deinen Mitarbeitern zum Teil, ja, die dir sehr zum Nachdenken anregen. Erzähl mal nochmal.
Ja, also ich meine, wir beide haben ja viel mit Unternehmen zu tun, die man so als Industriedinosaurier vielleicht auch bezeichnen kann, also die schon lange gibt, die sehr erfolgreich am Markt sind und die sich in den letzten Jahren versuchen zu wandeln hin zu agileren Unternehmen. Und was ich dort immer wieder erlebe, ist, dass du in Teams bist, in Abteilungen bist und bringst als externer Coach eine Menge Energie mit und vermittelst Spaß an der Sache, versuchst den Leuten Selbstorganisation, Entscheidungen, Mut und so weiter beizubringen. Und es ist so eine gewisse Energielosigkeit auch zu spüren bei den Kollegen und so, ja, jetzt werden wir halt agilisiert, jetzt wird wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben und so weiter und so fort. Und ich frage dann manchmal, und habe schon oft, kann man sagen, öfters schon Leute gefragt, sag mal, Ich verstehe gar nicht, wie man jeden Morgen aufstehen kann, ins Büro kommen und irgendwie 8-9 Stunden lang hier arbeiten mit einer Fluppe und irgendwie, ich mache halt hier meinen Job, dann gehe ich wieder nach Hause und wie geht es? Also ich könnte mich persönlich gar nicht morgens aus dem Büro, aus dem Bett quälen, um ins Büro zu kommen an der Stelle. Und was mich dann überrascht ist, dass viele Leute den Eindruck auf mich erwecken, das haben die sich noch nie überlegt. Mhm. Ja, die haben noch nie sich selber die Frage gestellt, gibt es nicht irgendwas, was ich machen kann, wo ich, dass ich auch in der Zeit zwischen 9 und 5 Begeisterung, Freude, Spaß bei der Arbeit empfinde. Mhm. Ja? Das ist natürlich nicht pauschal, gilt nicht für alle, aber es gibt auch erstaunlich viele, die das so als hinnehmen. Es muss halt sein, ich muss halt Geld verdienen und
das genau, und sich dann auch häufig irgendwie große Firmen aussuchen, wo sie wissen, da habe ich eine sehr, sehr hohe Sicherheit, scheinbar.
Ja.
Da haben wir auch gerade drüber gesprochen, so auf empirischen Daten basieren weiß man, die Firmen gibt es schon, die gibt es bestimmt immer noch sehr lang. Mhm. Wobei wir ja beide auch im Gespräch gerade diskutiert haben, dass es lang nicht heißt, dass es so weitergehen muss. Mhm. Gerade im Automobilsektor passiert da gerade relativ viel. Ich meine, ich habe ja auch schon mal bei einem großen Automobilhersteller, bei Volkswagen damals gearbeitet. Und als ich gekündigt habe, haben mich alle mit großen Augen angeschaut. Also sie haben gar nicht die Frage gestellt, warum hast du gekündigt, sondern es war einfach für die unerklärlich, überhaupt zu kündigen. Mhm. So auf die Art, die wirst du doch eh nur gekündigt, wenn du den goldenen Löffel klaust. Bist du wahnsinnig, so einen sicheren Job zu kündigen? Und also vorhin auch schon hatten, also ich lebe halt eben nach dem Motto take it, change it or leave it. Ja, wenn ich halt irgendwie dieses Gefühl habe, hier bin ich nicht happy, ich kann es nicht verändern, dann kann ich sagen, okay, ich bleib trotzdem, oder kann sagen, ich verändere und gehe. Und das habe ich meistens auch so durchgezogen. Ich bin dann meistens gegangen, wie es halt so ist. Hat natürlich noch andere schöne Gründe, wieder zurück in den Süden zu ziehen, weil ich dann meine jetzt Frau kennengelernt habe. Aber für mich war das noch nie ein Argument, dass mein Job sicher ist, dort zu bleiben. Und scheinbar gibt es immer noch genug Leute, die genauso ticken und sich genau die Frage eigentlich gar nicht stellen, was könnte ich denn sonst noch in meinem Leben anfangen? Ja, es ist schon spannend. Ja,
ja, das ist richtig. Aber die Frage, die natürlich umtreibt, ist, warum... Ja, was hindert uns eigentlich daran, diese Entscheidungen zu treffen und zu sagen, hey, in dieser Umgebung gefällt's mir nicht. Ja? Und was ich dann oft höre, ist so, ich habe ja heute Abend in meinem Sportverein oder wenn ich dann zu Hause bin und da mein Hobby und so weiter. Das heißt, die Menschen suchen sich einen anderen Fokuspunkt und das Berufliche tritt ein Stück weit nach hinten. Mhm. Ich denke, das muss man auch akzeptieren.
Das ist ja auch okay.
Das ist vollkommen okay. Es wäre für mich jetzt keine akzeptable, sagen wir mal, Reaktion, weil es einfach ein massiver, also rein zeitlich, wenn ich mal Schlafen abziehe und Essen, was man so halt zum Lebenserhalt braucht, verbringe ich halt doch viel mehr Zeit mit beruflichen Kontexten als wie mit meinen Hobbys oder meinen privaten Sachen.
Ja.
Und insofern, ich könnte das nicht ausblenden.
Ja, ja, natürlich, ich glaube schon, dass es auch diesen Menschentyp gibt, der sagt, okay, ich gehe zum Arbeiten, um Geld zu verdienen und bin nebenher, keine Ahnung, Kunstpilot oder Modellbauflieger oder verwirkliche mich beim Musikmachen oder was ja auch völlig in Ordnung ist. Also da lässt sich auch nicht jeder muss sich jetzt in seinem Beruf, seine Passion und Leidenschaft finden, das ist natürlich richtig. Andererseits stellt sich die Frage aus Gesicht des Arbeitgebers, ich zahle ihnen einen Haufen Geld, und eigentlich haben die gar keinen Bock auf den Job. Ne? Also will ich das so? Will ich, dass Mitarbeiter da sitzen, die eigentlich 9-to-5 machen und irgendwie froh sind, wenn sie heimgehen dürfen und so einen mittelmäßigen Job machen, eigentlich mehr machen könnten? Oder will ich eigentlich nicht lieber, dass ich Leute habe, die tatsächlich auch, sagen wir mal, den Gegenwert des Geldes, dass sie in Großunternehmen, wo ja auch einfach durch verschiedene Faktoren einfach die größeren Gelder gezahlt werden, dann nicht auch entsprechend eine Leistung bringen nachher. Ja? Weil wie wir ja vorhin diskutiert haben, geht es natürlich auch irgendwann mittelfristig ums Überleben. Können wir so weitermachen? Gibt es irgendwann mal den Big Impact, wo ich plötzlich komplett mein Businessmodell auf den Kopf gestellt bekomme? Da gibt es ja genug Beispiele in der Vergangenheit, wo sowas passiert ist schon. Wie geht man sowas um? Ne?
Na gut, du hast gerade die Arbeitgeber erwähnt. Die Arbeitgeber sind ja am Ende des Tages auch Menschen. Also der Arbeitgeber, Arbeitgeber ist ja kein... ist ja keine abstrakte Entity, die irgendwie alles managt, sondern das sind ja auch wieder Menschen in entsprechenden Positionen, in den Personalabteilungen und die Führungskräfte etc. pp. Ich habe da einfach den Eindruck, wenn ich mit Menschen spreche, die in kleineren mittelständischen Firmen, innovativen kleineren Firmen arbeiten. Ich erlebe das gerade mit unserer mittleren Tochter, die in einem Software- und IT-Dienstleister paar hundert Mitarbeiter in 5 Standorten in Deutschland ihre Masterarbeit schreibt, wo sich sehr darum bemüht wird, die Leute an Bord zu bringen, das Onboarding zu machen, sie dann auch aktiv quasi die Community, die Gemeinschaft quasi im Unternehmen gestaltet wird von der Personalabteilung und wo auch aktiv abgefragt wird, was sind denn deine Wünsche, was sind deine Ziele, was können wir hier tun, um dir das Erlebnis hier bei uns im Unternehmen so zu gestalten, dass das dir Freude bereitet, dass du deine Ziele verfolgen kannst, etc. pp. Ich glaube, dass es da schon Veränderungen gibt in Deutschland. Aber in den Großunternehmen, wo ich oft oder fast ausschließlich letzten Jahre unterwegs war, beschränkt sich Personalwesen auf irgendwelche abstrakten Schulungsangebote, einmal oder zweimal im Jahr Performance-Gespräche und wenn du Glück hast irgendwie. Aber es wird nicht wirklich, also Themen wie Begeisterung für die Arbeit zu haben, zu vermitteln, dass das, was wir tun, nicht einfach nur Business as usual ist, sondern tatsächlich einen Wertbeitrag liefert zum Unternehmen, dass es wichtig ist, dass ich mitmache, dass du mitmachst und dass wir gemeinsam das irgendwie nach vorne bringen müssen. Ich glaube, das ist einfach für viele dort noch nicht so wichtig. Das hört man aus den Vorstandsetagen, ich sage jetzt mal Zetsches und Müllers und wie sie alle heißen, die reden darüber, wenn sie gefragt werden, aber die Durchdringung nach unten in die anderen Etagen, die ist noch eher sporadisch.
Ja. Jetzt bist ja du auch, wie ich, als Coach unterwegs und arbeitest mit Teams. Wie sind so deine Vorgehensweisen? Nehmen wir an, du triffst auf eine Umgebung, wo du merkst, die ist jetzt, sag mal, Anführungsstrichen recht leidenschaftslos und du musst in den Teams jetzt arbeiten. Wo fängst du an? Wie setzt du an mit solchen Teams?
Für mich ist der Anfang jeder Art von Veränderung ist für mich mit einer Reflexion verbunden. Also ich versuche mit Individuen zum Beispiel in einzelnen Gesprächen, wenn man sich dann mal an der Kaffeemaschine trifft für 10 Minuten oder versuche ich schon in solchen Gesprächen immer wieder in die Leute reinzufühlen und zu erfragen, was sie denn antreibt, welche Dinge sie begeistern könnten. Man hat ja meistens mit Teams zu tun, da gibt es dann einzelne Kollegen, die bringen eine gewisse Energie, eine gewisse Begeisterung mit, andere sind eher so Mitschwimmer und je nachdem versuche ich dann erstmal auf dieser persönlichen Ebene auch eine Beziehung herzustellen und ein bisschen rauszukriegen, was treibt euch denn an, hier zu sein. Und das führt dazu, dass die Leute in der Regel auch erstmal diesen Denkprozess für sich selber lostreten. Und es ist, wie ich eben schon sagte, bin ich mir da erstaunt, wie viele da eigentlich so noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Ja. Und was mir auffällt, ist, dass ich mehrfach schon, sagen wir mal, mit einer gewissen Verzögerung, also ich sage mal, einen Monat später, 2 Monate später, treffe ich vielleicht eine Person wieder an der Kaffeemaschine. Und dann wird von dessen Seite dann ein Gespräch wieder so angefangen, sag mal, du hast damals was gesagt mit dem Spaß und so weiter, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Ich habe da mal angefangen, drüber nachzudenken. Also das ist ein Weg, wie ich versuche, dieses Thema anzugehen, weil es halt einfach schwierig ist, das auf der Teamebene als Coach oder Scrum Master in Gang zu bringen. Ich glaube, das ist auf der persönlichen Ebene, ist es viel einfacher möglich. Ja. Der zweite Aspekt, den ich vielleicht nutze, ist, wenn ich jemanden habe, der irgendwie Begeisterung zeigt, jemand, der mutig nach vorne geht und sagt, ja, ich will das jetzt hier machen, dann versuche ich das ein Stück weit im Team sozusagen als Rollenmodell auch den Leuten klarzumachen, dass sie einfach eine Orientierung haben, dass sie sagen können, hey, guck mal, es ist kein Nordstern in dem Sinne, aber da gibt's jemand, der auch gelobt wird, der Unterstützung findet und von den Coaches, der erfolgreich ist, auch als Individuum innerhalb vom Team, dadurch, dass er halt so ein Verhalten an den Tag legt und helfe denen, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, die sich mehr in ihrer Komfortzone bleiben wollen und nicht so raus wollen, versucht die so ein bisschen auch dann so zu notchen und zu sagen, ihnen zu zeigen, guck mal, das kann auch anders sein und das ein oder andere Mal ist man dann auch erstaunt, wie schnell dann so Blut geleckt wird und die ganze Stimmung im Team dann so ein Stück weit kippt. Das sind so die zwei Ebenen, wo ich sage, da kann man relativ gut unmittelbar Einfluss nehmen. Der dritte Aspekt, der mir spontan einfällt, ist, und das ist wieder ein schlägt einen Bogen zurück zu meiner eigenen Erfahrung damals in der Garage. Bin nach England geflogen und habe mich dort mit drei Leuten getroffen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Der vierte war ein Ex-Kollege. Und das war der erste Tag dieses Startups. Es war absolut sonnenklar allen fünf Beteiligten an diesem Tag, was wir eigentlich machen wollten, was unsere Zielsetzung war, was unsere große Vision war. Ja, wir wollten, das wird jetzt den wenigsten Leuten was sagen, wir wollten den Markt für optische Cross-Connects revolutionieren. Mhm. Wir wollten das, was die großen Nortels, Alcatels und Siemens und Nokia, die damals den Markt dominiert hatten, wollten wir mit einer neuen Generation Cross-Connects sozusagen die Schau stellen, indem wir Faktor 10 kleiner, Faktor 10 mehr Kapazität, neuere Technologien etc. pp. Und wir hatten da eine klare Vorstellung davon, was das bedeuten würde. Und dieses Ziel, und jetzt sage ich nochmal das Wort Nordstern, dieser Nordstern hat uns halt auch, der hat uns vom ersten Tag an im Prinzip zusammengeschweißt und uns immer eine klare Richtung gegeben. Also wenn wir, ähnlich wie ein Kompass oder so, wussten wir immer, wo die grobe Richtung hingeht, auch wenn man das eine oder andere im Nachhinein dann betrachtet, doch anders umsetzten, als wir es ursprünglich mal vorhatten. Ich meine, nicht alle Pläne werden einfach umgesetzt. Klar. Wer weiß es besser als wir? Aber es war immer klar, wo wir hin wollten, und es war ein Ziel, was alle geteilt haben. Also es gab keinen im Boot sozusagen, der in eine andere Richtung hätte rudern wollen. Mhm. Ja. Und es war auch klar vom ersten Tag an, all unsere alten Kollegen trauen das, sagen, das geht eigentlich gar nicht, was ihr da vorhabt. Also die alten Kollegen, die in den großen Firmen arbeiten, die sich eingerichtet haben in Altersvorsorgeprogrammen von den großen Firmen, ja. So, mein Gott, wie kannst du diesen tollen, wie du es eben gesagt hast bei VW, wie kannst du diesen tollen Job verlassen und dich auf diesen auf dieses unsichere Floß begeben und in den Atlantik überschiffen, so ungefähr. Und ich muss auch aus persönlicher Sicht sagen, Bestell war die beste Entscheidung meines Lebens. Also, aber geholfen hat diese klare Vision, wo wollen wir hin? Ja. Keiner traut uns zu. Es ist eine Riesenherausforderung, und es mir selber, meinen Mitkollegen und den anderen ehemaligen Kollegen und die in der ganzen Welt zu zeigen, dass es halt eben doch geht.
Und ihr wart ja auch erfolgreich.
Und ne? Wir waren auch erfolgreich. Wir haben 21 Monate später genau dieses Produkt auf den Markt gebracht, und zwar mit drei komplett neuen ASICs, first time right. Allem drum und dran, also haben auch das Geld wieder verdient, was die Venture-Capital-Community in uns als Startup reingesteckt hat, und war ein erfolgreiches Produkt. Ja.
Mhm. Und dann aufgekauft worden.
Ja, da gab es, wie das halt so ist, da kommt dann, sobald du erfolgreich bist, kommt dann der nächstgrößere, schluckt dich und heute, wenn es uns heute noch gäbe, wären wir Teil von Level 3.
Mhm. Ja. Okay.
Aber nichtsdestotrotz, diese 5,5 Jahre, von der Energie, die ich damals aufgesammelt habe, zehre ich heute noch. Und es ist für mich auch immer eine innere, wie soll ich sagen, ein innerer so ein Leuchtbeacon oder so ein Leuchtturm, der mir zeigt, wann Teams sich in eine richtige Richtung entwickeln und wann sie eigentlich vom richtigen Weg abkommen.
Hm. Ja. Und es ist genau, und eigentlich ist es auch was, ich sage immer hier Common Sense und dann auch wieder Common Sense und nicht Common Action, was eigentlich kristallklar ist und sein sollte, und trotzdem in meiner Erfahrung treffe ich auf unglaublich viele Teams, die, wo das einfach nicht da ist, wo ich es vermisse. Also meinen Trainings zähle ich mein Passion-Modell ja auch immer vor, und dann frage ich auch immer, auch heute in unserem Training ja wieder die Frage, was ist eigentlich die Vision von euch, entweder von einem Unternehmen oder von dem Produkt, was ihr gerade entwickelt, und ich bekomme fast nie eine Antwort. Oft, wenn eine Antwort kommt von der Führungskraft, die es gerade so zusammenbekommt, und dann noch viel häufiger irgendeine Vision, die in irgendeiner Form so nichtssagend und überhaupt nicht antreibend ist, sowas, so eine, wie soll ich sagen, wie sagt man so im Deutschen, weiß auch nicht, so eine banale, generelle Aussage, in die mich überhaupt null binden kann, die null Visionen und Bilder in meinem Kopf verursacht. Und dann wundert man sich irgendwo, dass zum Teil die Richtung so ein bisschen fehlt irgendwo, ja. Und ich habe schon so oft die Erfahrung gemacht, wenn man das mal klar definiert in einem Team, weil eine Frage, die bei mir immer häufig kommt, ja, aber ich habe halt ein Team zugeordnet bekommen und ja, die sind halt nicht leidenschaftlich, da sind vielleicht einer dabei, der hat Leidenschaft, der restliche sind alle so, ja, die müssen halt irgendwo. Und es ist unglaublich, wie viele von den Leuten trotzdem wieder bekommst, wenn du jemanden hast, der eine klare Vision definiert, die auch irgendwo was ist, wo jeder gerne hin möchte, weil jeder erreichen möchte, die wo man irgendwie Lust drauf bekommt, ja, wie du auch die Leute plötzlich bekommst und plötzlich eine Leidenschaft auch entwickeln können, auch wenn die vielleicht im ersten Schritt gar keine hatten. Und es ist so ein mächtiges Ding eigentlich, gibt ja dieses schöne Buch auf dem Simon Sinek, Start With Why, das unglaublich oft ignoriert wird oder aber durch irgendwelche irren und nichtssagende Visionen einfach auch schon wieder per Absurdum geführt werden. Ja, das ist schon der Hammer, wenn ich, ja.
Na gut, auf der anderen Seite denke ich, wir haben ja auch in unserem Training heute wieder, packen wir gerne die Paradebeispiele für eine gute Vision auf, ob das jetzt in sehr gerne benutzt John F. Kennedy und die Eroberung der Flug zum Mond und so weiter. Oder jetzt heute hast du das Beispiel von Elon Musk und SpaceX gebracht.
Übrigens, enable a self-sustaining civilization on Mars, ne?
Genau.
Sehr schön.
Und das sind immer Beispiele, die, wie ich finde, ein Stück weit auch abschreckend sind für den Normalo, weil der denkt, oh shit, wenn ich jetzt nicht ein Beispiel finde oder wenn ich eine Vision nicht finde, die mindestens mal dann sagt, das nächste Planetensystem wollen wir besiedeln, dann habe ich ja keine vernünftige Vision. Also ich glaube, darum geht es gar nicht, dass die Vision irgendwie so grandios sein muss, dass die gleich die ganze Menschheit sich hinterher entwickelt. Aber was mich, die Erfahrung, die ich gemacht habe damals, als wir Baylight Networks gestartet haben, es war ein gemeinsamer Prozess, diese Vision von einer ursprünglichen Idee, einem Nukleus einer Idee zu entwickeln. Ja, und Tag 1 in der Garage, dem gingen halt ein paar Monate endlose Telefonate übers Wochenende, weil die fünf Personen, die kamen, die lebten in Deutschland, die lebten in England, die lebten an der Ostküste und die lebten an der Westküste. Mhm. Da hat man sich ziemlich viel um die Zeit um die Ohren geschlagen, um diese Vision halt zu besprechen, Ideen zu verwerfen, Teile reinzupacken, andere wieder rauszunehmen, es wieder mal umzuwenden, bis am Schluss diese Vision dann halt einfach stand. Sodass die, als wir dann wirklich losgelegt haben, als jeder seinen Job hinter sich gelassen hat und dann losgestartet hat, da war das dann klar und man hat das in einem Absatz quasi formulieren können oder in einem Satz formulieren können. Mhm. Und es war insofern dann auch erfolgreich. Wir haben ja 150 Mitarbeiter anschließend onboard geboardet in 4 Monaten. Also das kann man sich heute gar nicht. Das war damals an der Ostküste in den USA, da ist es ein bisschen anders als hier. Die Leute haben nicht so lange Kündigungsfristen. Das hat also auch Vorteile, wenn Menschen bei dir wenn die ein gutes Interview haben und sich begeistern lassen für deine Ideen, dann sind die, fliegen die donnerstags abends nach Hause und stehen montags mit Familie Sack und Pack vor der Tür und fangen bei dir an. Das ging alles sehr schnell. Und da wurde uns auch klar, es ist wichtig, dass wir immer wieder diese Geschichte erzählen können, dass wir wieder jedem auch relativ einfach erklären können, warum wollen wir dich dabei haben, was kann dein Beitrag sein. Genau. Also die Vision muss inklusiv sein. Ja. Ein Beispiel, was ich da gerne rausziehe, ist die Leute, die mit Amundsen zum Südpol sind, die haben haargenau gewusst, ich meine, das ist lebensbedrohlich, was sie da vorhaben. Und trotzdem glaube ich, dass jeder von denen jederzeit auch wieder, auch nachher, also im Nachgang wieder mitgegangen wäre. Mhm. Ja. Also sie wussten genau, auf was sie sich einlassen, aber sie haben einfach Bock gehabt, dieses, was ihnen keiner zugetraut hat, zu machen, trotz Gefahren für Leib und Leben.
Ja, klar.
Und da ist keiner mitgegangen, der das nicht wollte. Mhm. Und der nicht von sich aus gesagt hat, ja, genau das ist es.
Genau. Ja. Und gleichzeitig hilft eine Vision auch, ich meine, es gibt ja manchmal diese ich sag mal ganz kleine Minions in manchen großen Unternehmen, die irgendwelche Dinge tun, sag mal ganz viele Prozesse definieren, die keiner braucht, oder Prozesse weiterentwickeln, die schon gut genug sind, was auch immer, denen auch in gewisser Form Einhalt gebieten zu können, zu sagen, pass mal auf, das ist momentan nicht wertschöpfen, was wir hier betreiben, das bringt uns nicht weit, das bringt keinen Mehrwert, weil guck mal, wir wollen dorthin. Was kannst du jetzt mit deinem Wissen und deinem Können eigentlich tun, um uns da zu unterstützen, dorthin zu kommen beispielsweise? Kann so eine Vision eben auch helfen, genau solche Sachen ein bisschen einzufangen und diese Verlustleistung zu minimieren in Unternehmen im Endeffekt auch. Ne? Ja. Also das denke ich auch ganz wichtig. Aber reden wir weiter, welche anderen Tools hast du so in deinem Koffer, wenn du so mit Teams arbeitest?
Ja gut, ich sag mal, für mich ist, ich habe früher mal als Coach auch im Sport gearbeitet und für mich ist auch immer relativ wichtig so ein bisschen dieses kompetitive Element. und zu sagen, wir wollen als Team auch was erreichen. Wir nehmen uns was vor, wir versuchen es zu erreichen, ob das, sagen wir, im Sport war das dann von mir aus das Saisonziel oder das nächste Spiel gewinnen. Und Performance auch als ein Indikator, also Team-Performance zu sehen. Und ich kann mir gerade hier in letzter Zeit, arbeite ich mit einem Team, die haben so ein bisschen Schwierigkeiten, Akzeptanz bei ihrem Kunden zu bekommen. Ja? Also die Frage stellt sich da, das ist ein Inhouse-Kunde und der Inhouse-Kunde möchte eigentlich gar nicht so richtig mit ihnen arbeiten, weil in der Vergangenheit die Erfahrungen nicht so gut waren. Ja? Und dann einfach diese Challenge auch aufzunehmen und den Leuten klarzumachen, wie können wir den wieder zurückgewinnen? Ja, und das als gemeinsame, da kommt jetzt auch wieder das Ziel in ein Stück weit natürlich wieder mit rein, dass wir so einen Turnaround schaffen wollen und dass wir wollen nicht nur agile Werte leben und irgendwie mit und in dem Umgang miteinander und mit anderen irgendwie, also auf Augenhöhe unterwegs sein. Wir wollen nicht nur versuchen, möglichst früh zu failen, um gute Learnings zu haben und so weiter und so fort, sondern wir wollen uns auch auf die Fahnen schreiben, eine gewisse Performance-Verbesserung auf den Boden zu bringen. Das versuche ich den Leuten zu vermitteln. Und da muss man natürlich im konkreten Fall gucken, womit man dann arbeiten kann. Ja. Mhm. Also schwierig, ich finde es ein bisschen schwierig, das zu beschreiben, weil es auch sehr individuell immer wieder ist. Aber das ist ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist, dass wir sagen, wir müssen eine Capability entwickeln. Diese Capability ist nicht nur damit getan, dass wir agile Werte leben, dass wir ein Framework vernünftig umsetzen, dass wir kontinuierlich uns verbessern, sondern auch der ganze technologische Teil zum Beispiel, dass wir hinterfragen, sind wir auf der richtigen Schiene unterwegs, gibt es andere, also auch dort ständig Verbesserungen. Das ist mir ein wichtiger Punkt.
Genau, dass ihr da so ein bisschen in die Reihe reingeht mit hier nie aufhören zu lernen, so ein bisschen genau. Auch sich klar zu sein, okay, technologisch sind wir jetzt gerade so aufgestellt, heißt aber nicht, dass das irgendwie
genau.
Jetzt das beste Weg vielleicht ist, vielleicht gibt es auch bessere Wege mittlerweile so zu arbeiten. Und ja, wir arbeiten seit, keine Ahnung, 10 Jahren mit SVN, aber mittlerweile gibt es vielleicht Git, ist es eine Idee, auf Git's Umsatz, als blödes Beispiel.
Ja, ja.
Oder gibt es noch bessere Wege, automatisiert zu testen oder dass man halt auch da die technische Exzellenz so ein bisschen weiter vorantreibt, um mal auf einem gewissen, wie soll ich sagen, gewissen Niveau auch zu sein vor allen anderen. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, sich nicht zufrieden zu geben und sich zurückzulehnen irgendwann, sondern wirklich eben versuchen, in der Spitze dabei zu bleiben. Das finde ich auch sehr wichtig.
Es gibt ja diese berühmte Aussage, to do agile versus to be agile, sage ich mal, ja. Und mein Eindruck ist, dass viele Organisationen sich damit zufrieden geben, wenn sie erstmal agile tun. Wir hatten heute auch eine Situation, wo wir am Anfang vom Training die Teilnehmer gefragt haben, ja, ihr macht doch in eurem Unternehmen teilweise auch schon agile Projekte. Könnt ihr uns mal in einem Halbsatz oder in einem Satz sagen, was für euch agil ist? Und dann kam mir bei dem zweiten die Antwort, ja, wenn du so ein Board hast.
Ja, genau. Ja,
also ein agiles Projekt ist, wenn du so ein Board hast.
Ja.
Den Schritt zu machen von äußerlich agil zu arbeiten zu wirklich agil zu sein, der beinhaltet für mich halt auch immer die ganzen Schmerzen in Kauf zu nehmen und die ganzen Verbesserungen umzusetzen auf der technischen Exzellenzseite, sage ich mal.
Ja.
Das ist nicht nur eine Frage von, wie gehen wir miteinander um, also der sozialen Säule. Das ist nicht nur eine Frage vom Framework, das wir einsetzen und nutzen wir das so, wie wir es nutzen sollten und können wir unser Backlog gut, unsere Storys gut schreiben beispielsweise und etc. pp. Machen wir tolle Retros, ist alles super wichtig. Aber ich glaube, wenn diese dritte Säule technische Exzellenz nicht da ist, dann wird man nicht wirklich das Potenzial ausschöpfen, was man braucht.
Das ist ja mit einer Grund, warum, wenn wir jetzt unsere agilen Hörer jetzt auch unter anderem haben, warum dieses Thema Extreme Programming wieder stärker kommt aktuell, weil ja da genau diese Aspekte von wie ist auch technisch auf hohem Niveau wieder mehr betrachtet werden, die so mit dem Scrum so ein bisschen untergegangen sind in manchen Bereichen oder ein bisschen ignoriert worden sind teilweise auch, aber jetzt wieder so ein bisschen hochkommen von wegen, dass das eben auch wichtig ist, ja. Sei es vom Continuous Integration bis zu Continuous Deployment ja sogar in dem Bereich, was ja zumindest eine Software einfach ein machbares Ziel auch ist, bei vielen immer noch irgendwie dieses, wie Continuous Integration soll das denn funktionieren? Unglaublich aus meiner Sicht immer, dass es solche Firmen oder solche Arbeitsweisen noch gibt, ja. Aber ich denke, genau dieses Extreme Programming ist auch wieder mehr im Kommen, weil dieser Mythos, agil heißt, wir machen schnell, schnell und quick and dirty, ist ja auch totaler Quatsch eigentlich, ja. Und dass da sehr viel mehr mit Disziplin gearbeitet wird, sehr viel mehr mit Sorgfältigkeit von Anfang an, technischer Exzellenz, was ja auch im Agilen Manifest eins der Prinzipien im Endeffekt ist, das kommt wieder ein bisschen mehr auch hoch, dass das wichtig ist. Weil wie soll ich zum Beispiel später Anforderungsänderungen willkommen heißen, so juhu, Anforderungsänderungen, wenn mein System dafür gar nicht ausgelegt ist, nicht eigentlich nur hier alles neu schreiben muss, ja. Auch da muss man ja schon von Anfang eine Systematik, sei es Microservices, was auch immer, haben, wo ich relativ einfach solche Veränderungen reinbringen kann, ohne gleich alles auf den Kopf zu stellen. Mhm. Und viele sind da eben momentan technisch gar nicht in der Lage. Ich denke an ein Team, wo in der Tabelle eine weitere Spalte hinzugefügt werden soll, die 2 Wochen gebraucht haben. Ja, für die waren Veränderungen der Tod. Mhm. Da hat sich aber auch wieder wunderbar, auch wieder die Organisationsstruktur wunderbar in der Software wiedergespiegelt. Gibt es auch dieses Gesetz, ich vergesse noch, wie das heißt, aber ein schönes Gesetz, was es widerspiegelt. Aber ja, das ist auch immer mehr im Kommen, das sehe ich auch so.
Conway's Law.
Ja, Conway's Law, genau, das ist es. Ich habe immer dieses Parkinson Law und Conway's Law. Parkinson Law ist, glaube ich, wenn die Arbeit sich ausdehnt, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Ja, aber ja, das ist ein sehr schönes Gesetz und findet sich immer wieder auch in Unternehmensstrukturen, definitiv, ja.
Das hört sich jetzt ja so an, als wenn wir so ein bisschen abgewichen sind vom Thema Passion. Ich würde es ja gerne wieder ein bisschen zurückholen, weil ich habe auch in den letzten Jahren mit einigen Teams, die nichts mit Software zu tun hatten, gearbeitet. Und ich sag mal, in der Software- und IT-Umgebung, da gibt's ja schon gut ausgetrampelte Pfade zum Thema Continuous Integration, Continuous Deployment. Es ist nur teilweise manchmal erstaunlich, wie viele diese Pfade noch nicht benutzt haben oder sie nicht konsequent benutzen. Aber wenn du jetzt in einen Bereich gehst, wo es eher um Mechanical Engineering oder Elektrotechnik oder Ähnliches geht, also Produkte, die man anfassen kann, speziell auch im Automotive-Bereich, da fehlt noch so ein bisschen überhaupt das Bewusstsein dafür, wie kann ich mich denn technologisch so aufstellen, dass ich kontinuierlich integrieren kann und auf der Systemebene lernen kann und wie kann ich denn, welche Technologien brauche ich denn, welche Architekturen von meinen Produkten benötige ich denn, also so Fragestellungen wie lose Kopplung, was bedeutet lose Kopplung in einem hochverdichteten Produkt, was hinterher hunderttausendfach, millionenfach hergestellt wird, das sind ja Fragen, die da noch gar nicht so wirklich gestellt wurden, oder wenn sie gestellt wurden, sind bisher die Antworten schuldig geblieben.
Meistens verworfen, zu kompliziert machen wir nicht.
Genau, wenn man da in diese Richtung mit den Menschen diskutiert, kriegt man leider, das geht nicht, also geht hier bei uns nicht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die, genau auf dieser Technical-Exzellenz-Schiene kann man die Mitarbeiter jetzt auch wieder packen, weil der Maschinenbauingenieur, der sagt sich vielleicht, okay, der Coach arbeitet mit uns jetzt hier auf der persönlichen Ebene, auf der Framework-Ebene und es ist dem ja nicht, ist ja nicht unbedingt sein Core-Business, sondern der hat ja ganz andere Interessen, der hat ja einen Grund gehabt, warum er Maschinenbauingenieur geworden ist. Aber da kann man die Leute dann auch wieder packen und auch wieder Begeisterung für ihr Feld quasi erzeugen, indem man sie challenged. Und dann ich kann mich erinnern, bei einem Kollegen, ich habe dann einfach am Wochenende mal angefangen, selber zu recherchieren, weil mir, der sagte zu mir, ja, das mit dem 3D-Druck, super Idee, alles ganz toll, können wir schnell irgendwelche Teile basteln, aber das geht bei uns nicht, weil die sind dann nicht magnetisch. Und unser Material muss magnetisch sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass niemand auf der Welt irgendwie magnetische, also Metalldruck kann. Und siehe da, mit ein paar Stunden Recherche, am Wochenende habe ich irgendwie ein Startup in der Nähe von Boston ausgebuddelt und dann habe ich in der Woche drauf ein Gespräch mit ihm angefangen und man hat richtig gemerkt, wie die dann wieder so ein bisschen Blut geleckt haben und Feuer, wie er Feuer geleckt hat, nicht weil Blut geleckt hat und dann auch selber nachgeguckt hat. Und wir hatten dann noch wochenlang danach auch immer wieder so kontroverse Diskussionen, wo im Endeffekt ich viel mehr von ihm gelernt habe, als er tatsächlich von mir. Aber es hat so ein Stück weit einfach diese Begeisterung ausgelöst, hier geht's in neue Wege gehen und vielleicht geht Dinge doch anders. Ich glaube, es ist ein Weg, wie man auch Leidenschaft für das, was man tut und Begeisterung wieder erwecken kann, indem man aufhört, seit Jahrzehnten werden diese Prozesse, diese Pfade ausgetrampelt hier im Unternehmen. Und es ist natürlich nicht spannend. Also ich meine, wenn ich immer nur in den gleichen Fußstapfen laufe, wie die Generationen an Ingenieuren vor mir, mehr oder weniger, und immer nur marginal abweiche, hat seine Limits in da, wie das ist. Es erzeugt nicht viel Begeisterung. Aber wenn du dann mal, das ist wie von der, warum steigen Leute außerhalb von den ausgeschilderten Pisten in den Hang? Und deswegen denke ich, ist es gar kein schlechter Bogen. Jetzt zurück zum Thema Passion. dieses Thema wieder technische Exzellenz und was kann man da noch ausloten, was kann man da noch optimieren. Das nimmt die Leute auch ein Stück weit wieder mit in ihrem Fachgebiet und ist dann nicht nur so organisatorisch, Metaebene, Framework und so weiter.
Ja, ich glaube eben auch, dass sehr viele eben auch natürlich jeden Beruf, sei es Maschinenbau, sei es Electrical Engineering, solche Sachen natürlich auch aus einem gewissen Leidenschaft oder Interesse nachher auch gemacht haben. Und ich glaube schon, dass es das auch sehr viele gibt, wenn du dann zeigen kannst, guck mal, da gibt es aber auch da und da die Trends und so weiter, die sie vielleicht einfach in ihrem Alltag, in diesem Trott, den sie drinstecken, vielleicht auch nicht gleich gesehen haben. Da hältst du mal quasi so einen Pfosten hoch, hier, schau doch mal da drüben. Und plötzlich, wie du sagst, lecken sie Blut und denken, boah, geil. Genau deswegen habe ich damit mal angefangen. Faszinierend, was noch alles möglich ist mittlerweile. Lass mich mal den Pfad mal wieder bestreiten. Und sicherlich da auch eine Leidenschaft wieder entstehen kann. Ich sag auch in meinen Trainings, entweder kannst du eine Leidenschaft wecken im Sinne von für die Domäne, in der gearbeitet wird, also ich, ganz blöd gesagt, der Domäne Automobil, der Domäne Buchhaltung, was auch immer. Aber gleichzeitig gibt es halt auch Leute, die sagen, okay, Buchhaltung ist nicht so mein Ding, aber technologisch, was wir hier gerade machen, wir nutzen jetzt, keine Ahnung, die neuesten Frameworks auf Java-Basis, React, was auch immer, finde ich total spannend, was man alles machen kann. Deswegen machen wir das Spaß. Oder im Automotive-Bereich, ja, Autos sind nicht so wichtig, fahr Fahrrad. Aber hier, was ich da machen kann, hier, magnetischer 3D-Druck, super geil, finde ich total spannend und sich darüber begeistern können. Also ich denke, die zwei Bereiche hat man immer, um Leute zu begeistern. Bis hin, dass man dann vielleicht mal feststellt, okay, ich bin da vielleicht am falschen Platz, wo ich jetzt aktuell gerade stecke. Ich bin vielleicht in meinem ganz anderen Bereich viel, viel besser. Sei es sowas wie, ich wechsle vom Maschinenbauingenieur zum Scrum Master und bin mir also der People-Mensch plötzlich, weil ich plötzlich feststelle, das ist viel eher mein Ding. Kann auch ein Weg sein, den man bestreiten kann, um wieder Passion und Leidenschaft den Leuten zu entdecken, glaube ich. Ne?
Absolut, absolut, ja. Cool. Ich habe es ja am eigenen Leib erlebt. Ich habe jahrelang programmiert. Heute würde man sagen, Embedded-Programmierung überwiegend. Ne? Und als ich in das Startup kam, da gab es keine klare Rollenzuteilung mehr. Dann musste ich irgendwann Systemdesign machen. Ich musste plötzlich irgendwann Hardware-Design-Specs schreiben, obwohl ich nie vorher irgendwas mit Hardware zu tun gehabt habe. Aber es gab ja genug Kollegen, die Ahnung davon hatten. Dann habe ich die halt genervt und gefragt und die haben mir erklärt, wie geht es, was ist wichtig. Und man hat einfach viele neue Felder halt auch auf die Art und Weise kennengelernt und das hat natürlich auch dann so ein Stückchen weit dann den Respekt davor genommen, mal die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Und ich glaube, die Erfahrung haben viele Leute halt nie gemacht. Und das erweitert nicht nur den Horizont, bereichert halt auch deinen Alltag, wenn du nicht immer in den gleichen Dingen wieder unterwegs bist. Ich glaube, das fehlt uns oftmals so ein bisschen. Also diese letzten Jahrzehnte in Richtung, alle Prozesse werden optimiert, die Menschen werden zu I-shaped Spezialisten entwickelt und dann wird kompliziert orchestriert, wie die zusammenarbeiten. Das war ja so ein Stück weit das Credo seit Mitte der 80er.
Das wird immer schlimmer.
Ich glaube, dass das dich halt auch ein Stück weit einfach mental so vereinzelt. Da ist dann schwierig Spaß zu, also wenn, außer du bist ein absoluter Nerd, der in seinem Spezialgebiet Vibrationssimulation oder was weiß ich, vielleicht sich
voll aufgeht. Ja.
Aber für viele Leute ist es einfach zu schmalbandig. Wenn Unternehmen beginnen würden, die Teams diese I-Shape-to-T-Shape-Entwicklung einzuleiten und den Leuten mehr Freiraum zu lassen, sich in Richtungen auch zu entwickeln innerhalb der Teams, für die sie Interesse haben und so weiter und so fort, ich glaube, dann würde automatisch eine gewisse Menge an mehr Begeisterung, Motivation kommen.
Ja.
Man hat mehr so das Gefühl, man hat über die eigene den eigenen Arbeitsablauf mehr die Kontrolle. Es wird nicht von oben runter bestimmt, ich werde nicht eingeschränkt so stark. Also ich glaube, das würde durchaus helfen. Ja.
Gut, Kai, wir haben jetzt dann auch das Ende erreicht. Wir haben, glaube ich, ziemlich lange auch heute schon gequasselt, das macht aber nichts.
Das können wir immer ziemlich gut
finden. Ja, das können wir ziemlich gut, genau. Ganz herzlichen Dank, Kai. War schön, dass du hier warst in meinem wunderschönen Hotelzimmer. Ich hoffe ja morgen noch einen geilen Trainingstag. Wird bestimmt Spaß machen. Morgen wieder Lego spielen. Und danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Gerne. Darf mich gerne wieder einladen. Hat auch Spaß gemacht.
Super. Dankeschön.
Ja, bitte.
Und tschüssi.